Herzlich willkommen zum To-Dos Podcast. Vielleicht kennt ihr den Podcast noch als 17 Ziele Podcast. Wir haben aber den Namen geändert, weil To-Dos, 17 Ziele für eine bessere Welt, das passt einfach besser. Weil in diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die was tun. Mit Macherinnen und Machern. Menschen mit Visionen, die mit ihrem Denken, mit dem, was sie tun, die Welt besser machen. Ganz im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Es ist ja so, fast alle Länder der Welt haben sich ja zusammengetan und diese Ziele formuliert. Gegen zum Beispiel Hunger, für mehr Bildung und für zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit. Also man kann das so zusammenfassen, um die Welt bis 2030 zu verbessern. Heute sprechen wir in dieser Folge über künstliche Intelligenz mit einer Frau, die das Ziel hat, KI fairer zu machen, inklusiver zu machen, weil aktuell ist es so, künstliche Intelligenz diskriminiert. Sie schadet vor allem Frauen und Minderheiten. Das ist echt so. Es klingt unglaublich, aber es ist so. Und darüber möchte ich auf jeden Fall sprechen. Bevor ich euch unseren Gast vorstelle, starten wir mit einer Schnellfragerunde. Ich stelle eine Frage, Alexandra. Du antwortest bitte schnell und kurz, wenn es geht. Was sind die 17 Ziele für dich?
Die 17 Ziele sind für mich ein Fahrplan, an den wir uns alle mehr halten sollten.
Hast du ein Ziel, was dir besonders gut gefällt, also quasi dein Lieblingsziel?
Mein Lieblingsziel ist das SDG 4, wo es um qualitativ hochwertige Bildung geht.
Warum genau das?
Weil für mich Bildung für alle Altersgruppen gleichwertig wichtig ist, aber vor allem eben in jungen Jahren. Und ich finde, wir reden zu wenig über die Jugend. Und ich selber liebe Lernen, deshalb ist das mein Lieblingsziel.
Was machst du so den ganzen Tag?
Lesen.
Ja?
Ich würde gerne so viel mehr lesen. Und ich würde auch gerne noch mehr nur in so Deep Work Arbeitsphasen mich verkriechen. Ich kommuniziere sehr viel und ich lese tatsächlich sehr viel. Ja.
Was liest du?
Gerade lese ich die 6 Säulen des Selbstwertgefühls tatsächlich, weil ich mich damit auseinandersetze, was wir machen, wenn wir alle keinen Job mehr haben, weil KI uns ersetzt.
Oh Gott.
Direkt rein.
Direkt rein ins Thema und dann direkt diese Gruselvorstellung. Okay,
stimmt. Ist das die Wahrheit, ja.
Ist das auch das, was dich gerade beschäftigt?
Nicht nur, aber auch, ja.
Okay, ja, dann sage ich mal, was ein Einstieg. Alexandra Wudel, schön, dass du hier am Start bist. Ich stelle dich jetzt mal allen vor. Alexandra ist 29, hat ein MBA gemacht in Innovation und Digitalisierung. Sie ist Expertin für künstliche Intelligenz und international bekannt für ihre Überlegung zu ethischer KI. Was genau das heißt, das klären wir später. Alexandra ist Mitbegründerin und CEO von FemAI, Center for Feminist Artificial Intelligence. Da geht es tatsächlich darum, KI zu entwickeln, die fair ist. Sie hat das Auswärtige Amt und die Vereinten Nationen beraten in Sachen KI-Richtlinien. Und letztes Jahr hat Alexandra den Preis AI Person of the Year 2024 bekommen. Alexandra, wir müssen direkt loslegen. Und zwar konkret. Hast du konkrete Beispiele? Also wie diskriminiert künstliche Intelligenz Frauen?
Am allerliebsten spreche ich an dieser Stelle über das Beispiel Medizin. Denn es schockiert mich nach wie vor, wie wenig medizinische Lösungen es für Frauen gibt und inwieweit der Zyklus der Frau dort nicht mit einprogrammiert ist. Und wir sehen das in Beispielen wie Krebsfrüherkennung oder auch in Ernährungsplänen, im Beispiel von Intervallfasten, der weibliche Zyklus nicht mit betrachtet wird, wir nun aber digitalisieren, es automatisch zu Diskriminierung führt, weil eben diese Lösungen nicht für uns funktionieren.
Aber was heißt das genau? Also wie kann ich mir, vielleicht kannst du Beispiel nennen, eine KI, die irgendwas macht und wie das dann bei einem Mann ist und wie das dann bei einer Frau ist quasi?
Ja, stellen wir uns vor, Medikamente werden nur an einer bestimmten Gruppe an Menschen getestet, vielleicht nur an Männern. Und wir digitalisieren den Prozess von, ich habe eine Krankheit und ich bekomme eine Medikamentenempfehlung. Dann funktioniert diese Empfehlung eben nur für eine bestimmte Gruppe. Und da sprechen wir dann von einer Diskriminierung. Das sieht man auch im Beispiel von Kreditvergabesystemen. Wenn in bestimmten Postleitzahlgebieten beispielsweise Kredite nicht vergeben werden, weil dort zum Beispiel ein geringeres Einkommen herrscht und du in diesem Postleitzahlgebiet wohnst, dann kann es sein, dass du automatisch eingeordnet wirst, gelabelt wirst und den Kredit nicht bekommst bei einer automatisierten Entscheidung, wo vorher möglicherweise noch ein Mensch drüber geschaut hat.
Das heißt, es gibt auch schon so Systeme, KI, die so eine Kreditvergabe regeln. Und da könnte es sein, dass ich alleine, weil ich in irgendeinem Viertel wohne, ist unabhängig davon, vielleicht habe ich da ja ein Loft, vielleicht bin ich ja auch reich, was weiß ich. Und trotzdem, aufgrund dieser Postleitzahl, werde ich quasi diskriminiert und kriege dann eher eine schlechtere Bewertung quasi für das Risiko, dass ich den Kredit zurückbezahle. Und Frauen auch nochmal?
Genau, also wir sehen, und das sind Tendenzen, dass es zu Mehrfachdiskriminierungen kommt. Deswegen funktioniert auch Feminismus oder intersektionaler Feminismus, um genau zu sein, so gut als Forschungsmethode, heißt Postleitzahl, aber dann Migrationshintergrund und dann noch dein Gender führt zu einer immer schwierigeren Konstitution, um eben diesen Kredit zu bekommen. Oder
bin ich ja richtig am Ende. Ich habe Migrationshintergrund, bin eine Frau.
Und eine Frau.
Und das wäre aber unter Umständen, wenn ein Mensch drüber guckt, nicht so der Fall. Aber bei KI ist das einfach automatisch drin.
Das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht. Auch ein Mensch kann diskriminieren. Und im Grunde ist KI ein Spiegel von gesellschaftlichen Strukturen. Das heißt, wahrscheinlich hat es vorher auch schon zu Diskriminierungen geführt, diese Entscheidungsprozesse. Allerdings ist bei KI die große Gefahr, dass das automatisch stattfindet und skalierbar ist. Wir können Kreditvergabe, ich sag mal theoretisch unendlich viel, durch KI-gesteuerte Prozesse bestätigen oder ablehnen. Und vorher war das eben unter einer bestimmten menschlichen Aufsicht möglich. Nun gibt es da auch Gesetze, die jetzt in Kraft treten, aber bisher war das Bild sehr erschütternd.
Ich hatte nur einmal das Gefühl, und das ist tatsächlich jetzt auch so ein Gefühl, dass gerade auf so Jobportalen mein Kollege irgendwie anders bewertet wird und andere Jobangebote bekommt als ich bei ähnlicher Qualifikation. Aber ich wusste jetzt auch nicht, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt nur so mein Gefühl ist. Oder vielleicht habe ich auch die Sachen nicht so gut eingetragen. Ich weiß es nicht. Aber es kann tatsächlich sein.
Es ist nicht nur möglich, es ist Fakt, dass wir unterschiedliche Jobangebote sehen. Und da kann man jetzt über Personalisierung, also auch positiv darüber sprechen. Das ist ja auch bei Marketingangeboten so. Ich habe beispielsweise sehr lange gebraucht, bis ich die wirklich guten Trading Advices auch bei mir in meinem Instagram-Feed hatte, weil ich erstmal durch die Default-Einstellungen als junge Frau nicht direkt in den Investing interessiert Funnel gekommen bin. Also das ist eben die Kehrseite von Targeting und die Kehrseite von, wir nehmen an, dass eine bestimmte Gruppe gut für etwas ist, geeignet für etwas ist im Jobkontext oder etwas kaufen würde, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht sehen, diese sogenannten Filterblasen. Und in deinem Kontext im Bereich von Recruiting ist das ein sehr sensibler, denn wir haben in Tech-Bereichen beispielsweise gerade einen Schnitt von 18% Frauen. Und das heißt eben im Umkehrschluss, eigentlich müsste man noch mal mehr, wenn man jetzt Diversität steigern wollen würde und aber auch tatsächlich aktiv den Fachkräftemangel adressieren, weil Frauen häufiger gute Uni-Abschlüsse machen. Leider noch nicht im MINT-Bereich, aber das werden wir auch ändern. Dann müsste man genau da angreifen. Aktuell ist es leider aber so, dass die Vergangenheit durch die Algorithmen eher verstärkt wird, also eher weniger divers.
Jetzt hast du ja schon von dem medizinischen Bereich gesprochen. Hast du da noch ein paar Beispiele? Weil da geht es ja teilweise ja auch um Leben und Tod. Oder ich weiß nicht, wie weit ist die KI jetzt schon bei so Entscheidungen über Operationen oder irgendwie so Maßnahmen, die auch wirklich Leben und Tod betreffen?
Das ist eine gute Frage. In die bin ich nicht reingegangen. Und es ist ja nicht nur der KI-Bereich, der reguliert wird oder wo wir auch Risiken erfahren, sondern dann eben auch der spezifische Medizin oder auch der Finanzsektor. Die sind ja bereits stärker reguliert. Ich habe aber tatsächlich ein paar positive Beispiele in diesem Bereich mitgebracht. Zum Thema Diskriminierung grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn in gewissen Prozessen jetzt Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderungen weniger oder gar nicht vorhanden sind und wir packen KI drauf, finden sie gar nicht mehr statt, wenn wir nicht händisch eingreifen.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir in der Regel so geringe Datensätze haben für marginalisierte Gruppen und Frauen, dass die Performance von diesen KI-Systemen so gering ist oder die Gruppe, für die wir das KI-System optimieren, so wenig ökonomisch relevant, dass das System nicht für sie funktioniert.
Das heißt, es würde uns gar nicht helfen. Ich sage, ich meine, Frauen sind ja keine Minderheiten, wenn man es eigentlich so sieht. Also wir sind ja nicht...
Theoretisch nicht. Und ich habe nach unserem Vorgespräch gegoogelt, KI-Tools für Frauen. Ich hoffe, es war mein Google-Algorithmus, mein Suchmaschinen-Vorgang, der diese schlechten, und zwar Zero-Ergebnisse hervorgerufen hat. Aber ich dachte wirklich, das kann doch nicht sein. Also,
dass es so wenig Tools gibt für Frauen.
Also fast keine. Ich meine, deswegen gibt es auch Femme.ai, um mal ehrlich zu sein. Für mich aus einer Geschäftsführerin-Perspektive ist das ein großes Potenzial, ein Blue Ocean, super nice. Aber als Konsumentin und auch als, ja, ich mache das ja aus Impact, krass, ja. Es gibt also wenig. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar rausgesucht und wir forschen ja auch in dem Bereich, aber ich dachte, wir werden überholt oder ich google noch mal kurz. Und das, was ich sehe, ist dann, wenn dann in Richtung Gesundheit. Und als Beispiel kommt dann häufig Menstruations-Apps. Aber das ist für mich kein per se KI-Tool für Frauen. Oder es gibt bestimmt noch bessere Beispiele.
Also Menstruations-App habe ich auch. Da trage ich einfach nur Ei. Also da ist es ja quasi nur eine Art Kalender, der das dann für mich verwaltet und mir dann ausgibt, wann könnte jetzt irgendwie Eisprung sein, so nach dem Motto. Mehr ist das jetzt in meinem Fall nicht. Also so richtig
eine
KI dahinter sehe ich jetzt nicht. Wobei, vielleicht sind wir da auch mal schon mal bei den Begrifflichkeiten. Also was wir ja schon mal festhalten können, künstliche Intelligenz hat oft Daten von Männern. Also wir können sagen, also weniger von Frauen und auch Minderheiten sind da teilweise so unterrepräsentiert, die Daten, dass man die gar nicht auf sie anwenden kann.
Richtig.
Das ist ja schon mal eine gruselige Erkenntnis, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass KI diskriminieren kann. Warum ist das so? Also woher kommt das, dass KI diskriminiert? Wir hatten ja schon den Mangel an Daten, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt teilweise für einige Dinge nur Daten von Männern zum Beispiel.
Richtig. Und auch das ist wieder etwas, was wir sehr kontextspezifisch auseinandernehmen müssen. Im Fall von Gesichtserkennungssoftware lässt sich das ganz gut visualisieren. Und zwar ist es so, dass 2020, da habe ich eine Studie darüber veröffentlicht, deswegen zitiere ich jetzt diese Zahlen, 34% der Women of Color fehlidentifiziert wurden in der Strafverfolgung, wenn Gesichtserkennungssoftware eingesetzt wurde. Also jemand wurde als potenzielle Straftäterin identifiziert, obwohl sie das nicht war. Woran liegt das? Das hat mehrere Ursachen. Zuerst, Women of Color tauchten nur sehr wenig in diesem Datensatz auf. Und je geringer der Datensatz einer bestimmten Gruppe, desto in der Regel schlechter ihre Performance. Zweitens, die Technologie von Gesichtserkennungssoftware, also ganz spezifisch in diesem Fall, ist, weil dunklere Haut weniger Schatten wirft, weniger akkurat, schon per se. Das heißt, wir haben nicht nur die Daten als Problem, sondern eben auch den Kontext. Und der dritte Fall ist, das Entwicklungsteam hat nur weiße Menschen beinhaltet und wir haben rassistische Strukturen in der Polizei in den USA. Das heißt, die People in diesem Kontext haben auch einen großen Anteil daran, dass dieses System am Anfang nicht für Women of Color funktioniert hat, denn sie haben es auch einfach nicht getestet. Sie hatten es nicht auf dem Schirm. Und deshalb ist es auch so schwierig, feministische KI als hier ist die Lösung aus dem Regal zu präsentieren, sondern es ist ein Ansatz, der an allen diesen Punkten ansetzt. Und Daten ist so zentral dazu, dass wir uns sehr stark in unserer Arbeit darauf fokussieren, wie man diese Herausforderung als erstes lösen kann.
Bevor wir über feministische KI sprechen, wo fehlen denn viele Daten? Kann man das sagen?
Wo fehlen sie nicht, ist die bessere Frage. Wir könnten eine Stunde darüber sprechen, wo die Daten fehlen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel sind in Bildgenerierungssoftwaren Menschen mit Prothesen fast immer falsch dargestellt, weil wir so wenig akkurate, richtige Darstellungen haben, die zeigen, wie Menschen mit Prothesen denn aussehen. Wenn ich dann einen Menschen prompte, also eben mit einem Bildgenerierungstool daran arbeite, ein Bild von einem Menschen mit einer Armprothese zu erstellen, dann hast du häufig so Bilder, da gibt's den Arm und dann gibt's da drunter noch die Prothese. Aber das Gliedmaß wird nicht ersetzt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es zu wenig Daten gibt, weil es wird falsch dargestellt. Es funktioniert nicht. Anderes Beispiel. Wenn, und jetzt ist es gar nicht mehr so KI-lastig, aber um mal kurz zu zeigen, wo die Daten fehlen. Bei Crash-Tests, das werden viele schon gehört haben, wurden lange nur von der Statur 1,80 große, eher männliche Dummies eingesetzt. Ich glaube, vor 3 Jahren wurde das geändert und ich habe einen Artikel gelesen, dass jetzt auf dem Beifahrersitz auch weibliche Dummies sind. Schwangere gibt es immer noch nicht. Das heißt, wenn wir jetzt mit diesen Daten von, wie müssen Sicherheitsgurte im besten Fall platziert werden, um den Menschen zu schützen, arbeiten und zum Beispiel diese Daten nutzen, um bessere Produktdesigns mit KI zu erzeugen, dann fehlen ganz viele Daten und eben auch die Erfahrungswerte dazu.
Da fragt man sich natürlich, sitzt da keiner, der sich denkt so, vielleicht fahren auch Frauen
Auto? Das meinte ich vorhin, weil ich denke mir immer, ich denke mir, 2025. Wokeness war auf ihrem Höhepunkt die letzten 2 Jahre, würde ich mal so sagen. Wir schauen mal, wo es hingeht. Aber sind wir so in unserer Bubble, dass sich nichts verändert? Oder ist gesellschaftliche Transformation einfach viel langsamer, als wir denken?
Ja, das kann ich auch leider nicht beantworten, aber ich bin schockiert, dass es halt quasi immer noch so ist, 2025. Lass uns mal über den Ansatz feministische KI sprechen. Was heißt das, feministische KI?
Es ist so schwer auf einen Punkt zu bringen und ich versuche es jetzt trotzdem. Denn feministische KI ist KI, die gut für den Menschen ist.
Das alle Menschen.
Alle Menschen. Also intersektionaler Feminismus ist das darunterliegende Forschungsprinzip. Feministische KI ist erstmal eine Forschungsmethode und wir befinden uns hier, um das Ganze mal einzuordnen, im Responsible AI Space. Das ist ein ganz neuer Bereich, der sowohl auf Forschungsseite als auch im Business, also es gibt viele Startups jetzt in dem Bereich, es wird investiert, einer der Emerging Trends aufkommt und feministische KI ist ein Untergebiet von Responsible AI. Also wie können wir vertrauenswürdige KI gestalten?
Vertrauenswürdig heißt ja dann fair, ne? Also
auch, genau. Also fair, der Begriff vertrauenswürdige KI ist so, oder Responsible AI ist maßgeblich jetzt auch geprägt vom KI-Gesetz, das in Kraft getreten ist. Und da definiert eben die EU Trustworthy AI als das Leitbild, wie wir KI in Europa gestalten und einsetzen wollen. Und wir haben den EU AI Act mit beraten und Fairness ist eine der 7 Kernforderungen dieses EU AI Acts. Aber die Umsetzung dieser Dimension, an der arbeiten wir noch, sagen wir mal. Das ist natürlich auch eine riesige Aufgabe. Und es ist nicht die einzige, aber eine wesentliche. Feministische KI sind 3 Sachen, sind Equity, also Gleichberechtigung, Justice, Gerechtigkeit und Freedom, Freiheit.
Aber dann lass uns doch einmal kurz so das konkret machen. Was macht eine KI quasi feministisch? Ich weiß, du sagst, das ist der Research, also der wissenschaftliche Ansatz. Aber du hast jetzt gerade gesagt, hier ein Bildprogramm, was Menschen mit Behinderung, Menschen, die eine Prothese haben, einfach falsch abbildet. So. Das ist dann keine feministische KI.
Richtig.
Weil das, also ich möchte, warum ich das so frage, ist, weil feministisch, da denkt man immer direkt Frauen. So, ne? Also es ist eine Gleichheit für Frauen. Also feministisch heißt, dass wir nicht irgendwelche Crash-Tests oder so oder Kreditvergabegeschichten haben, wo Frauen diskriminiert werden, sondern dass wir gleich behandelt werden. So.
Ja.
Aber das feministische KI, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, geht darüber ja noch hinaus. Was gehört Richtig. Noch dazu?
Auch da, und ich wünsche mir, dass wir das viel mehr tun, würde ich gerne mit einem Beispiel arbeiten. KI ist so kontextspezifisch, dass wir uns stundenlang, und es ist wichtig, über Werte zu sprechen, auf einer hohen Flugebene unterhalten können. Und ich kann dir jetzt sagen, Transparenz ist wichtig, Cybersecurity ist wichtig.
Aber das gehört auch zu einer feministischen KI gehört auch Transparenz, also dass zum Beispiel der Source Code, das Programm, dass das alles frei verfügbar ist.
Open Source.
Das gehört auch zu einer feministischen KI.
Okay. Das ist auch eine der Forderungen, richtig. Was wir nicht machen, ist eine Utopie kreieren, die niemals von der Realität erreicht werden kann. Also wir werden nicht alle möglichen Forderungen auf die Welt der KI-Tool-Anbieter übermünzen, sodass sie nie erreicht werden können. Was wir wollen, ist gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, bias-free zu sein. Gemeinsam mit ihnen zu arbeiten, ökologisch nachhaltig zu sein und legal compliant. Das heißt, wir wollen, dass KI-Tool-Anbieter natürlich gesetzeskonform agieren, also mit dem EU-AI Act in Europa. Wir wollen, dass sie biasfrei sind, also eine Lösung finden, ihre Datenlücken zu schließen.
Das heißt also, wenn wir zurück zu diesem Bildgenerierungssoftware gehen, die Menschen mit Behinderung, die eine Prothese haben, einfach falsch abbildet, dass man sagt, hey, hier ist ein Problem, das ist nicht richtig, hier sind viele Fehler, euch fehlt es offenbar an Daten, besorgt euch die. Ist das dann ein Ansatz?
Richtig.
Was ist jetzt die Lösung?
Und das Spannende ist, das tun sie sogar. Und es klappt. Ottobock zum Beispiel, der weltweit größte Prothesenhersteller, hat, als er dieses Problem erkannt hat, und also wir sind darauf aufmerksam geworden, weil wir im Rahmen der OMR mit Ottobock und mit diesem Projekt zusammengearbeitet haben, haben sie dann eine Initiative gelauncht mit all ihren Kundinnen, bitte spendet eure Daten, damit die LLMs, damit die Bildgenerierungssoftwares für euch funktionieren, und haben eine datenschutzkonforme Datenspende organisiert. Und das erwarte ich von Firmen.
Das heißt, die Lösung ist zu erkennen, wo habe ich ein Bias, wie du es immer so schön sagst. Also wo habe ich irgendwas, was fehlerhaft ist, was nicht im Gleichgewicht ist, das zu erkennen und dann zu gucken, wie können wir das beheben.
Richtig. Und das eben nicht nur als eine Art von Reparaturarbeit, sondern als ungenutztes Businesspotenzial zu sehen. Im Falle von Ottobock ist das ihre Kernzielgruppe. Das heißt, natürlich ist ihr Belangen, das zu optimieren, etwas größer als bei anderen. Aber der Umstand, dass es nach wie vor keine dezidierten KI-Tools für Frauen gibt, zumindest in meiner Suchanfrage jetzt, es gibt sie bestimmt, aber es wird viel zu wenig als Potenzial gesehen. Und das ärgert mich.
Also mal so zusammenzufassen, feministische künstliche Intelligenz heißt nicht, dass es, ich sage immer, nur Frauen betrifft, sondern es geht darum, dass künstliche Intelligenz wirklich jede Art von, du hast ja gesagt, Ungerechtigkeit quasi behebt, indem man darauf aufmerksam wird und was dagegen tut. Und jetzt kommst du ja mit FemAI, wo du ja die Chefin auch bist. Was genau macht ihr?
Wir nutzen feministische Forschung als Methode, um diesen Bias, diese Ungerechtigkeit aufzuknacken. We unbox the black box, so ein internes Sprichwort. Und wir zertifizieren entsprechende KI-Tools. Das heißt, wir wollen Firmen, die mutig sind, die disruptive Ansätze haben und Frauen und marginalisierte Gruppen in ihr Zentrum stellen, mit unserer Reichweite und auch unserem Siegel, unserer Marke, Femme AI ist eine europäisch eingetragene Marke, belohnen und arbeiten eng mit ihnen zusammen. Erstmal in Forschungsprojekten und dann eben auch im Rahmen unserer Zertifizierung. Das gerade erst im Medizinbereich als so ersten Use Case. Deshalb kennen wir uns da auch etwas besser aus.
Das heißt, die Tools kommen zu euch, sagen, hey, schaut mal, wir wollen wissen, wie feministisch ist unsere KI. Ihr schaut euch das dann an, die Software, die sie benutzen und sagt hier und hier, da braucht ihr irgendwie noch was und hier, das ist nicht so ganz und hier gibt's noch Ungereimtheiten und so. Und wenn sie den dann behoben haben, bekommen sie eine Art Siegel. Kann ich das, ist das so richtig?
Richtig. Also sie bekommen kein DLG-Zertifikat, dass sie sich
TÜV geprüft
dürfen. TÜV ist übrigens ein super Beispiel, weil TÜV ist einer unserer größten Konkurrenten. Der TÜV hat nämlich auch ein AI-Lab und arbeitet an der Zertifizierung von KI mit Prüfstandards. Kann man sich vorstellen wie Autos. Ja. Nur geht's da auf einmal nicht mehr um was Technisches, sondern ganz viel um den Menschen und um ethische Werte und irgendwie auch darum, was jetzt gut ist und was ist in Ordnung und was nicht. Und sie zertifizieren eben auch im Rahmen des EU-AI-Acts, also ist jetzt Gesetz, dass Hochrisiko-KI-Tools zertifiziert werden müssen. Das heißt, da kommt ein ganz neuer Markt auch auf uns zu. Und in dem treten wir als feministisches KI-Startup, als Underdog, glaube ich, auch an. Deswegen können wir auch David gegen Goliath, den TÜV, immer gut angreifen, weil da sind auf jeden Fall Power Dimensions, würde man, glaube ich, sagen.
Jetzt so als Expertin, was würdest du sagen? Du sagst, es gibt ein EU-Gesetz zu KI. Wie feministisch ist das?
Nicht so.
Also du meinst, da muss noch einiges gemacht werden? Was fehlt denn?
Was mir vor allem fehlt, ist eine Konkretisierung von diversen Datensets. Also was genau bedeutet ein diverser Datensets und wie genau sollen diese erstellt werden? Und dann bin ich sehr enttäuscht gerade von, jetzt sind wir übrigens beim SDG 4, und believe it or not, Artikel 4 des EU-AI-Acts. Ich dachte heute wirklich, das kann doch kein Zufall sein. Und zwar geht es da um KI-Bildung, AI-Literacy, ja wieder mein Lieblingsthema. Und wir fangen gerade erst an zu schauen, was bedeutet es denn, da steht ein Gesetz. Artikel 4 ist 5 Sätze lang. Und jetzt übersetzen wir den in die Praxis. Also alle KI-Anbieter und Betreiber müssen jetzt einen AI-Officer ausbilden, also eine Person in der Firma, die diese Schulung gemacht hat.
Und die guckt nach der Diversität guckt und die Bias findet und so weiter.
Richtig. Und ich finde diesen
gut, oder
Ansatz
nicht?
Super. Ich finde auch tatsächlich ganz toll, dass die EU sagt, diese Richtlinie tritt als erstes in Kraft. Also es ist eine der ersten Sachen, die jetzt gemacht werden müssen, seit dem 1.2. Also auch watch out, Leute. Das ist
also
jetzt
seit ein paar Wochen. Okay. Die Richtlinie ist jetzt erst in Kraft getreten und das muss jetzt ein bisschen beobachtet werden, was überhaupt davon umgesetzt wird. Aber du denkst schon, ja, da ist nicht scharf genug. Kann man das vielleicht so formulieren?
Ja. Ich bin auch zu wenig Rechtswissenschaftlerin, als dass ich beurteilen könnte, ob das überhaupt anders geht. Wir haben ja schon eine Richtlinie, das ist wie auch die Datenschutzgrundverordnung das strengste Instrument und die Strafen sind genauso hoch. Was ich nicht möchte, ist einen Regulatory Body, also diese, ich sag mal, 200 Seiten und wir setzen sie nicht durch und niemand weiß, wo man sich dran halten soll. Sondern ich wünsche mir ernst gemeinte Maßnahmen, die umsetzbar sind und zwar gemeinsam. Das heißt, wir brauchen alle das KI-Gesetz. Wir brauchen alle Regeln, auch Investoren, by the way, finden einen rechtlich geschützten Rahmen eigentlich ganz gut, weil dann wissen sie im Gegensatz zu Trump, ob sie morgen immer noch investieren können. Wir hatten ein Forschungsprojekt zu autonomen Waffensystemen mit Greenpeace und dann im Rahmen der EU-Wahl zu Deepfakes. Und ich glaube, auch deshalb musste ich einen Monat Pause machen im Winter, um mal ganz kurz das zu verkraften, weil das sind unsere existenziellen Risiken, die reguliert werden müssten. Und das, worüber wir uns eigentlich ja viel mehr unterhalten sollten, ist, wie hilft uns KI bei der Gleichberechtigung, um zum Beispiel die Unverteilung von Care-Arbeit besser zu regulieren, zum Beispiel auch Versorgungssicherung. Gesundheitsbereich, habe ich gerade schon erwähnt. Es gibt so viele geile Tools, die groundbreaking Lösungen anbieten, wo wir Krebsfrüherkennung oder auch die Erkennung von Krankheiten grundsätzlich sehr viel besser identifizieren als nur der Mensch, weil wir Menschen sind müde, wir machen Fehler. Das heißt, das ist das, wo ich die Energie reinstecken möchte. Und ich kann es nicht mehr aushalten, obwohl es so wichtig ist, noch tiefer in autonome Waffensysteme zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch mal egoistisch. Das geht nicht mehr.
Also muss ich schon sagen, also ja, wir wollen ja auch jetzt
nicht eine andere Organisation machen. I'm out. Nee.
Wir wollen ja jetzt auch nicht sagen, dass KI irgendwas Schlechtes ist, ne? Also wir haben ja jetzt sehr viel über negative Dinge, über Dinge gesprochen, wo es keine Gleichberechtigung gibt, wo Frauen und auch Minderheiten wirklich diskriminiert werden, teilweise gar nicht repräsentiert werden, ungerecht behandelt werden. Aber an sich ist ja, kann ja künstliche Intelligenz uns ja auch helfen, die 17 Ziele zu erreichen. Alleine, du hast ja gerade schon gesagt, wenn wir Hilfe haben, auch im medizinischen Bereich, wenn wir jetzt mal global gucken, kann uns das ja auch schon viel helfen. Und ein Arzt, du hast gerade gesagt, ist vielleicht eine Ärztin müde oder so. Dazu kommt ja auch noch der Datenschatz, der dahinter steckt. Den hat man ja nicht. Also so viele OPs haben die dann wahrscheinlich auch noch nicht gemacht, um irgendwie Unterstützung zu bekommen. Also wir machen so. Am Ende der Folge ballern wir nochmal richtig ein paar Beispiele raus, warum künstliche Intelligenz auch was Gutes ist und warum wir sie auch brauchen. Du hast gesagt, auch ein ökologischer Aspekt, der gehört auch zur KI. Das ist nämlich etwas, der CO2-Fußabdruck, der Stromverbrauch bei künstlicher Intelligenz, der spielt ja auch eine Rolle. Ich habe jetzt bei der Tagesschau gelesen, dass der steigende Strombedarf allein durch KI den Klimawandel beschleunigen kann. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass Rechenzentren bald für 30% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich sind. Vor allem wegen KI. Also da stand auch drin, wenn jede Google-Suche KI nutzen würde, dann nur Google-Suche, ne, dann würden wir pro Jahr nur durch diese Google-Suchen so viel Strom verbrauchen, wie Irlands jährlicher Stromverbrauch komplett ist. Was jetzt?
Es gibt zwei Lösungen. Und es gibt natürlich Lösungen. Die erste, suchen wir mal nach einer Lösung bei uns selbst. Muss ich wirklich immer KI nutzen oder reicht eine normale Suchanfrage, also eine Google-Anfrage, verbraucht 100-mal weniger Energie, als wenn ich ein Large Language Modell nutze? Das heißt, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Überlegen, weiß ich das vielleicht erstmal selbst? Dann, ich muss es googeln. Dann, ich nutze generative KI. Wenn es eingebaut ist, und das ist ja das tricky thing, wir wissen ja manchmal gar nicht, wo jetzt KI schon drin steckt und wo nicht. Und da sind wir dann bei so einer Verursachungsfrage. Und das ist dann eben der KI-Anbieter, den wir auch in die Pflicht nehmen wollen und durch unseren Zertifizierungsansatz motivieren, diesen Extraschritt zu gehen. Und zwar durch das Design ihrer Modelle. Kleinere KI-Modelle verbrauchen auch weniger Energie. Und sie sind akkurater. Das heißt, sie sind eher möglich, bias-free zu werden als größere Modelle. Und solche großen Gedanken müssen sich KI-Anbieter auch machen. Und wir wollen sie eben motivieren, durch unsere Plattform sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie viel Energie sie verbrauchen. Und der ökologische Fußabdruck von künstlicher Intelligenz ist riesig und besonders leiden eben die Menschen im globalen Süden darunter.
Also die Entwicklungs- und Schwellenländer leiden am meisten darunter. Das heißt,
ich glaube, sie nennt es tatsächlich jetzt the majority, die Mehrheit. Denn es ist die Mehrheit der Menschheit, die darunter leidet, dass wir zu faul sind. Ja, ich beende diesen Satz jetzt nicht.
Aber da muss er, also dass die am meisten unter dem Klimawandel leiden, das eine. Und dann werden sie auch noch in der KI am wenigsten repräsentiert.
KI ist für mich das Werkzeug der Zukunft. Das ist wie ein Zauberstab, nur besser. Und es wird so falsch genutzt. Ja, Guck dann mal, lass da uns doch wieder emotional.
Dann lass uns doch darüber sprechen. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, inwieweit KI uns jetzt schon unterstützt, die 17 Ziele zu erreichen und die Welt besser zu machen. Gerne hau ein paar positive Beispiele raus.
Ja, wir können ja auch uns in diesen Dimensionen einmal durcharbeiten. Also im Bereich von Climate Impact oder Protection wird jetzt vor allem im Agrarsektor schon geschaut, wie man Saatfolgen optimieren kann, wie man Bodennährwerte verbessern kann. Also alles, was mit vielen Einflüssen zu tun hat. Wind, Wetter, Umgebung, wo wir als Menschen vielleicht noch kein Muster erkannt haben. Genau da kann die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine so viel Wert schöpfen. Wir können Fluten besser vorhersagen, so rum heißt es.
Also einmal gegen Hunger, also auch ein wichtiges Ziel, dann gegen Flutkatastrophen, Klimaschäden.
Richtig. Und dann aber auch, wie ich gesagt habe, in Richtung Bildung. Ich nutze zum Beispiel ohne Werbung jetzt Duolingo. Und auch sie haben ein KI-Feature, weil sie können an meinen Fehlern erkennen, was ich grundsätzlich noch nicht kapiert habe. Ja, man hat ja dann manchmal so Präpositionen. Und dann kann das Tool dir helfen, viel besser individualisierte Lernangebote zu schaffen. Und wenn wir das mal weit denken, und wir dürfen in Deutschland immer mal wieder über das Bildungssystem meckern, sind da große Chancen. Hier, aber vor allem eben auch in Regionen, die noch schlechtere Infrastruktur haben. Mhm. Ja, genau. Und eben das Thema von Mira Vision, da haben wir uns jetzt richtig reingearbeitet.
Also medizinische KI.
Genau. Richtig, also Krebsfrüherkennung in diesem Fall. Und da ist für mich auch dieser Sweet Spot zwischen Mensch und Maschine so interessant. Und also sie haben so hochmoderne KI-basierte Bildanalyselösungen für auf der einen Seite Biomedizin, aber eben auch die digitale Pathologie und können, weil zum Beispiel Women of Color wenig in Brustkrebs Früherkennungssystem vorhanden sind, mit ihrer Methode diverse Datensets zu prompten, diese Lücke ausgleichen. Und als ich das gesehen habe, habe ich 3 Purzelbäume gemacht.
Das heißt, es gibt viel. Es gibt viel. Es gibt so KI, die die Welt besser macht. Ja. Es gibt die jetzt schon. Wir müssen nur darauf achten, dass sie feministisch ist. Das heißt, dass wirklich Minderheiten, Frauen berücksichtigt werden, der ökologische Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, das spielt auch alles in eine feministische
und
KI mit rein.
Mit dem EU-AI-Act natürlich. Wir wollen uns an Gesetze halten, auch wenn sie nicht ausreichen.
Wir kommen zum Ende unserer Folge. Ich würde gerne von dir auch wissen, ob es irgendwas gibt, was dich inspiriert hat in letzter Zeit oder inspiriert. Es kann eine Persönlichkeit sein, kein Film sein, ein bestimmtes Buch, ein Podcast, irgendwas, was wir dann später in die Shownotes packen und dann sich jeder reinziehen kann. Hast du da was?
Ich habe auch länger über diese Frage nachgedacht und ich habe eine richtig, richtig süße, aber langweilige Antwort. Und zwar, ich arbeite mit den Menschen zusammen, die mich am meisten inspirieren. Und ich bin unfassbar beeindruckt von all diesen selbstständigen, mutigen Creatoren da draußen, die jeden Tag versuchen, den Status quo zu challengen und diese neue Zukunftsvision aufzubauen.
Wir wollen am Ende auch ja aus der Show irgendwie rauskommen, aus diesem Podcast rauskommen mit irgendwas, was wir tun können, im Umgang mit KI, um sie feministischer zu machen für eine bessere Welt. Also du hattest schon gesagt, für den ökologischen Fußabdruck können wir gucken, brauchen wir wirklich jedes Mal für alles eine KI? Oder reicht auch eine einfache Google-Suche, sage ich jetzt mal, oder selber denken? So hattest du ja auch gerade gesagt. Gibt es noch irgendwas anderes, was du uns so mitgeben könntest?
Stell dir vor, du bist ein Carework-Consultant. Erstelle mir eine Liste mit 10 kreativen Möglichkeiten, um meinen Mann zu motivieren, häufiger die Wäsche zu machen. Das fände ich mal interessant. Ja.
Wir haben nach jeder Folge wir haben so eine Motivationsplaylist und sammeln da Songs von unseren Gästen, die hier im Podcast sind, Songs, die sie motivieren. Hast du was für unsere Spotify-Playlist? Irgendein Song, der dich motiviert?
Ich habe einen Song in der Dauerschleife.
Ja.
Gangster-Boogie-Remix.
Das ist ein,
der Gangster-Boogie-Remix. Also ich kann allen empfehlen. Ich will mich auch noch mal ganz kurz, um da eine Einordnung vorzunehmen, ich liebe Männer und ich habe jetzt gerade ein Beispiel genommen, was sehr plakativ ist für das Beispiel. Aber ich wollte damit zeigen, dass man eigentlich jede Frage einer KI stellen kann und besonders die Berührungsängste ein großes Thema sind, das wir überkommen müssen.
Packen wir auf die Playlist, kein Problem, den Chronic Gangster Boogie Remix. Machen wir,
kein Problem. Ich kann euch,
danke, Alexandra, für deine Zeit. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im To-Do 17 Ziele für eine bessere Welt Podcast. Ich bin Donja Farahani. Ich freue mich auf euch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ich freue mich auf die Gäste in den nächsten Folgen. Und ich hoffe auf viel KI, die feministisch ist.
Ich auch. Vielen Dank dir.